The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 16. April.
Die Erinnerung verrinnt und Geschichten verblassen, ohne dass sie aufzuhalten sind und ohne sich konservieren zu lassen. Gesichter verschwimmen und Namen verschwinden, Begriffe entfliehen und sind nicht mehr zu finden. Die Löcher werden größer, die Motten adipöser und mein Gehirn immer poröser und irgendwie verstehe ich so vieles nicht.
Poetry Slam ist eine moderne Form des Gedichtes und eine Frau, die das besonders beherrscht, ist Lea Weigand, gelernte Krankenschwester und angehende Ärztin aus Marburg. Sie fasst in Worte in ihrem Poetry Slam, was mit Worten nur schwer zu begreifen ist. Eine Krankheit nämlich, die in unserer Gesellschaft immer mehr Raum einnimmt. Die Demenz, wo Freunde, Kinder, Verwandte sprechen, hadern, fragen möchten, macht sich oft Scham und Sprachlosigkeit breit. Über Demenz wird viel gesprochen, klar, doch die Krankheit erstickt die Stimme der Menschen, die sie befällt. Ihren Poetry Slam mit dem Titel Vergessenslücken hat Lea Weigand selbst gedichtet und vor kurzem in der NDR 3 Talkshow performt. Er geht in den sozialen Medien viral. Warum? Na, weil die Künstlerin einen Perspektivwechsel wagt. Ich dachte, das könnte uns alle heute Morgen interessieren. Und deswegen möchte ich diesen bewegenden Beitrag, eigentlich ja ein Gedicht, mit Ihnen heute Morgen teilen.
Ich heiße Clara. Es ist Mittwochnachmittag. Ich bin in einem Haus auf meinem Kanapee und meine Lieblingsblume ist Lavendel. Als ich klein war, hatte ich manchmal Motten in meinem Schrank. Die Motte ist eigentlich ein Schmetterling, doch ist sie braun und blaugrau und so wohl ein Sonderling. Und weil sie Löcher in meine Kleider bissen, machte meine Mutter Flicken drauf und schenkte mir Lavendelkissen. Dann gab's guten Duft und auch keine Löcher mehr, doch das alles ist vergangen und schon viel zu lange her. Heute habe ich Motten im Kopf, die Löcher in Synapsen beißen. Sie ernähren sich von Stoffen, die Acetylcholine heißen und ihr Mottendreck bleibt dann als Plagg dort hängen. Den macht keiner weg in den Neuronengängen. Es ist jetzt eine Weile her, als ich die erste Motte entlarvte, von einem ersten Loch gewarnt. Doch für die Menschen in meiner Umgebung waren sie längst noch gut getarnt. Haben meine Kinder spontan reingeschaut, machte ich noch immer Schupfnudeln und Weißkraut. Und beim Pudding-Nachtisch erfragte ich der Enkelwille, Schokolade oder Vanille? Einmal stand ich im Supermarkt und wusste nicht mehr, was ich da wollte. Da habe ich den Verkäufer gefragt, doch der wusste nicht, was das sollte. Ungefähr zur gleichen Zeit begann auch die Sonderbarkeit meiner Kinder. Sie schauten mich manchmal fragend an und bewarfen mich dann mit Blicken aus Stein. Sie sagten, ach Mama, oder fingen plötzlich an zu weinen. Meine Erinnerungen waren immer das Kostbarste, was ich hatte und mit meinen Geschichten habe ich nicht ungern geprahlt. Waren das wohl teuerste, was ich jemals besaß, denn für sie hatte ich mit meinem Leben gezahlt. Doch die Erinnerungen verrinnt und Geschichten verblassen, ohne dass sie aufzuhalten sind und ohne sich konservieren zu lassen. Ich höre Oma. Oma, nimm das, das ist gut für dich. Dabei war es doch immer ich, die wusste, was gut für mich ist. Und dann sind manchmal wildfremde Personen in meinem Haus, die sagen, Mutti, du kennst mich doch. Doch, da sind nur so viele Motten und ein großes Mottenloch. Und die fremden Menschen zerren mich in fremde Häuser und Zimmer mit noch mehr fremden Personen. Und die erzählen mir dann, ich würde dort wohnen. Dabei weiß ich doch wohl am besten, wo ich zu Hause bin. Und das ist nicht hier. Sie fragen, wissen Sie, wie Sie heißen? Und welcher Tag ist heute? Sie fragen, wissen Sie, wo Sie sind? Diese neugierigen Leute. Ich würde diesen Leuten gerne sagen, ich habe die Motten nicht eingeladen und ich vermisse meine Erinnerung mehr als ihr. Würde ihnen sagen, wo die Vergessenslücken wären. Würde ihnen sagen, frag mich nach dem, was ich noch weiß, das erzähle ich gern. Lest mit mir Rilke-Gedichte und Fontane-Novellen, erzählt mit mir eine Grimm-Geschichte und zitiert Bibelstellen. Singt mit mir Volkslieder, meinetwegen die gleichen immer wieder. Macht mit mir Schupfnudeln und Weißkraut. Auch Pudding können wir essen. Schokolade oder Vanille? Denn das ist mir vertraut. Wurde noch nicht angefressen. Und ich hätte wohl Danke gesagt. Danke, dass ihr mich täglich ertragt. Das würde ich Ihnen sagen, läge es in meiner Hand, doch all diese Gedanken sind längst Mottenland. Ich heiße Clara. Es ist Mittwochnachmittag. Ich bin in einem Haus auf meinem Kanapee und meine Lieblingsblume ist Lavendel.
Hier noch ein paar Fakten. Zum Gefühl. 2021 lebten in Deutschland 1,8 Millionen Menschen mit diagnostizierter Demenz. Das ist vor allem eine Alterskrankheit und deshalb ein deutsches Thema in einer älter werdenden Gesellschaft. Vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2020 hat die Zahl der Menschen hier bei uns in Deutschland, die 65 Jahre und älter sind, um 33% zugenommen. Und die Altersgruppe ab 80 Jahren ist ab dem Jahr 2000 sogar um 90% gewachsen. Eigentlich super, aber im Umkehrschluss heißt es eben auch, Demenz wird immer mehr Menschen betreffen. Und zwar direkt oder eben indirekt als Angehörige. Wie gehen wir als Individuen, als Töchter, als Brüder, als Ehemänner, wie gehen wir als Gesellschaft mit Alterserscheinungen wie dieser Demenz um? Darauf hat uns Lea Weigand eine sehr konkrete Antwort gegeben mit ihrem Gedicht. Sie öffnet Denkräume, sie bricht das Schweigen. Es darf, es soll, es muss über Demenz gesprochen werden. Das Gegenstück zum Sprechen ist genauso wichtig, das Zuhören. Und wir haben dir, liebe Lea Weigand, gerne zugehört. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Thomas Drujen hat als Soziologe wohlhabende Menschen erforscht, von A bis Z. Seine Erkenntnisse gleich.
Diese Gier geht in Richtung Innovationscharakter, Erneuerungscharakter, Veränderungscharakter. Irre Ziele, sagen wir vielleicht als Normalbürger, ja, auf den Mars zu wollen und so weiter. Aber es ist bei den meisten keine Geldgier.
Laura Block aus dem Hauptstadtteam von The Pioneer spricht mit der NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach. Sie kritisiert das Heizungsgesetz der Ampel als Bremsklotz im Wohnungsbau.
Und auch die Wohnungsgesellschaften können den Euro nur einmal ausgeben. So, und dann entscheiden die sich für die Modernisierung statt für den Neubau, weil sie da klare gesetzliche Fristen haben.
Und unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die Zahlen von Goldman Sachs. Außerdem gedenken wir eines Genies der Filmmusik und wir schauen auf die neue Zweiklassengesellschaft in der antiken Akropolis von Athen.
You don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Man braucht nicht viel Grips als Investor, sondern nur eine stabile Psyche, sagt Warren Buffett, der legendäre CEO von Berkshire Hathaway. Na ja gut, mit einem geschätzten Vermögen von 130 Milliarden Dollar fällt es leicht, mit lässigen Sprüchen zu kokettieren. Aber die Frage ist ja wirklich spannend. Was zeichnet Menschen aus, die ein großes Vermögen angesammelt haben? Gibt es Dinge, die sie einen, im Denken und dann auch im Handeln, im Mindset, wie man heute sagt? Ist es diese mentale Stabilität, von der Warren Buffett gesprochen hat? Oder gibt es auch noch andere Eigenschaften, die dabei helfen, viel Geld anzuhäufen? Professor Thomas Drujen ist Soziologe, er ist Institutsleiter an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien und er forscht genau dazu, zur Lebenswelt von Vermögenden. Er spricht von der Vermögenskultur. Und ich habe ihn eingeladen auf die Pioneer One, um mit ihm genau darüber zu sprechen. Schönen guten Morgen, Professor Thomas Drujen.
Hallo Steingart, freut mich.
Reich werden. Sie haben sich mit den Reichen beschäftigt. Gibt es da ein Muster, gibt es einen sicheren Weg, wie man reich oder zumindest mal vermögend werden kann?
Keinen, den ich erkannt hätte und natürlich selbst auch hätte umsetzen müssen.
Und gleichzeitig spreche ich ja mit Ihnen doch, weil ich denke, vielleicht lernen wir was und können uns was abgucken und wissen hinterher, wie man vermögend wird. Was ist von Mut zu halten? Braucht man eine Extraportion Mut oder sind das Menschen mit durchschnittlichem Mutvorrat?
Eine Extraportion Mut ist absolut notwendig. Ich das weiter vertiefe, bitte noch zur Kenntnis zu nehmen, es hat mit der Kultur zu tun, aus der man kommt. Ob ich Amerikaner, ob ich in Tel Aviv lebe, auf der Bahnhofstraße oder in einem afrikanischen Land, also die Mentalität, die Kultur, das politische System, Diktatur oder Demokratie, Spiritualität, Familie, Sozialisation. Und unsere Kultur, die sich ja nach dem Krieg aus einer moralischen Diaspora heraus entwickelt hat, haben wir uns sehr fokussiert. Ja, das Machbare zu machen und sind da wirklich Weltmeister geworden und ganz an die Spitze. Aber drei Kategorien haben sich da herausgebildet. Sicherheit, Planbarkeit, Vorhersehbarkeit. Das hat so ein bisschen unser kulturelles Mindset ausgemacht. Und so ist man auch zu Erfolg gekommen. Das war auch ein Teil der DNA von unseren Familienunternehmen und großen Unternehmungen. Wir haben ja 90% Familienunternehmen in Deutschland. Also das ist schon ein Rückgrat, eine Säule.
Wobei viele davon schon in ihrer Zeit nicht Querdenker, aber doch Widerspruchsgeister waren. Denken wir mal an Herrn Benz und Bertha Benz, denn das Auto gab es ja so noch gar nicht. Also das heißt, die konnten ja nicht zufrieden gewesen sein mit der Fortbewegung zu Fuß oder mit Pferdekutsche. Das müssten ja auch in anderen Gewerken Leute gewesen sein, die eigentlich im Widerspruch zu ihrer Zeit standen.
Ja, ich würde es aber gar nicht Widerspruch nennen, sondern die haben konsequenterweise mutig und experimentell nach neuen Lösungen für alte Probleme gesucht. Ja, die haben dann eben von der Postkutsche zum Auto. Wir kennen alle die Kommentare von vielen bedeutenden Persönlichkeiten, die haben gesagt, das braucht kein Mensch. So war es auch im Computerzeitalter.
Oder wenn ich schneller sein will, hat der eine Kaiser gesagt, dann spanne ich halt 100 Pferde an.
Ganz genau. Das war das lineare Weiterdenken. Super Beispiel, ja. Und auch durch die künstliche Intelligenz ist dieses lineare Weiterdenken zu Ende. Aber wir kommen aus dieser 30-40er Erfolgskultur und es braucht besonderen Mut, um dann die Spur zu wechseln, ja, dann die Digitalisierung mitzumachen, obwohl wir nicht mehr genau wissen, ob das auch zum Ziele führt. Das ist genau dieser Schwenk, der dann gedanklich und geistig gemacht wurde.
Ist der konnotiert mit Bildung? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem reich und vermögend werden und der Bildung, die man besitzt? Oder hat das damit gar nichts zu tun?
Also es hat sicherlich damit zu tun, in allen Kulturen. Ein gewisses Maß an Bildung ist notwendig. Aber ich kenne auch Ausnahmen bis hin zu Milliardären, die zum Beispiel für Märkte in Amerika vor 30, 40 Jahren kleine Porzellanfiguren verkauft haben. Auf Wochenmärkten. Ja. Und daraus ist dann irgendwann später ein Milliardenunternehmen entstanden. Mehrere, weil Walmart plötzlich diese Figuren verkaufte etc. Also da war jetzt nicht so viel Bildung, aber natürlich generiert man auch Bildung über das, was man tut. Und wenn man dann unternehmerisch wird etc. Also lange Rede, kurzer Sinn.
Der Erfahrungsschatz.
Das der Erfahrungsschatz, ja, der dann sozusagen eine praktische Bildung ausmacht.
Aber welche Rolle spielt dann Gier? Dass ich nicht nur wagemutig und vielleicht auch experimentierfreudig bin. Die richtig Superreichen, sagt man ihnen zumindest nach, die sind gierig. Die sind gar nicht zufrieden, wenn sie eine Firma mit 100 Millionen und 10.000 Beschäftigten gebaut haben. Die wollen eine Firma mit 600.000 Beschäftigten und einen Umsatz von 60 Milliarden, vielleicht auch 600 Milliarden, wie wir das ja aus dem Silicon Valley als Ambition zumindest überall wahrnehmen. Also Gier.
Ja, diese Gier geht in Richtung Innovationscharakter, Erneuerungscharakter, Veränderungscharakter. Irre Ziele, sagen wir vielleicht als Normalbürger, ja, auf den Mars zu wollen und so weiter. Aber es ist bei den meisten keine Geldgier.
Sondern was? Ist das eine Gier nach Geltung, Geltungssucht? Elon Musk?
Auch Musk hat weniger an sich selbst gedacht als an sein Potenzial der Neugestaltung erst einmal. Ich meine, warum, wenn der Geltungssucht gehabt hätte, hat er natürlich, ja, aber ist die Frage ist, was ist dominant? Wenn es Geld gewesen wäre, dann wäre er nicht 3-4 Mal in die Nähe der Pleite geraten, weil er seine Ideen hemmungslos, gnadenlos umsetzt. Also vor 20 Jahren, wenn jemand gesagt hätte, pass auf, da konkurriert ein privates Unternehmen mit der NASA, da hätten wir uns da alle am Kopf gefasst. Das machen, das ist genau das. Und deshalb hat er eine Gier nach vielen Dingen, aber Geld, so wie wir Gier landläufig wahrnehmen, Gier nach Geld, spielt da, ich habe so viele getroffen und so viele interviewt, dass jemand da geldgierig war, das spielt für die gar keine Rolle mehr. Jetzt können natürlich alles.
Weil es schon egal ist in dieser Dimension.
Weil es in der Dimension absolut egal ist.
Welche neuronale Veranlagung braucht man, um vermögend zu werden? Gibt es da eine genetische Disposition, zumindest im Tierreich, bei Reitpferden und überall untersucht man natürlich sehr genau die Gene, wenn ein Pferd besondere Leistung geht. Gibt es dafür eine genetische Disposition. Wie ist das beim Menschen eigentlich? Gibt es das da auch?
Also es ist bisher, soweit ich informiert bin, nirgendwo eine genetische Disposition für Reichtum oder für Armut erfunden worden.
Vielleicht ist es, Sie sind ja Soziologe, noch gar nicht richtig untersucht worden.
Es ist sehr gut untersucht worden und wir haben selber Studien gemacht, jetzt in die andere Richtung, mit Armen, die ganz schlechte Voraussetzungen haben. Die waren in die Lage versetzt worden, durch Technologie und Möglichkeiten zu lernen, weit über ihren Erwartungshorizont etwas zu entwickeln. Ja, also das ist auf alle Fälle möglich unabhängig der genetischen Voraussetzung, genauso wie Intelligenz. Natürlich kann man Intelligenz messen, den Intelligenzquotienten. Aber was ich mit der Anlage der Intelligenz mache, ist eine völlig andere Frage.
Die Frage bleibt am Ende, lohnt sich das Ganze für den, der sich so anstrengt, auch für den, der es geschafft hat, der dann reich, vermögend, superreich vielleicht geworden ist, lohnt sich das? Verzinst sich das in gesellschaftlicher Anerkennung? Ich bin beim Wort reichen Hasser. Die Reichen sind eigentlich nicht gut beleumundet und werden nicht überall geliebt, werden nicht überall umarmt. Mann, ist das toll, dass du reich geworden bist. Also lohnt sich das gesellschaftlich?
Also ich glaube, dass es sich für die gesamte Weltgesellschaft und für die einzelnen Gesellschaften tatsächlich lohnt. Anders als die landläufige Auffassung, weil dadurch natürlich neue Industrien...
Wir brauchen die Reichen.
Wir brauchen die Reichen in ihrem Innovations- und Erneuerungspotenzial, in ihrer Funktion Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen und hoffentlich auch ihre Steuern zu zahlen. Ja, da ist ein riesiges Aufkommen normalerweise. Aber wir brauchen die Reichen in unterschiedlichen kulturellen Bewertungen. Also in Amerika werden sie anders bewertet als in China, in Indien auch wiederum anders als in Deutschland. Wir haben hier schon, würde ich sagen, eine außerordentliche Skepsis großen Reichtum gegenüber, immer noch. Bei den jüngeren Generationen wächst sich das meiner Ansicht nach jetzt gerade aus.
Das heißt, der Reiche ist bei Jüngeren, würden Sie sagen, besser beleumundet?
Ja, vielleicht nicht der Reiche als Individuum, aber die Möglichkeit, etwas aus seinem Leben zu machen, auch in materieller Hinsicht, das ist ja nicht unbeliebt. Ja? Und insofern gibt es da keinen Generalverdacht mehr, der sich doch in älteren Generationen manchmal noch niedergeschlagen hat. Hat sicherlich auch mit der Beteiligung vieler Dynastien oder Familien im Dritten Reich zu tun. Ja, da könnte man ja eine eigene Sendung darüber machen.
Gut, und heute kann man über die Börse sich am Reichtum anderer, auch an der Produktivität anderer, man kann sich ein Stück von Apple kaufen, ohne je eine Idee davon zu haben, wie die nächste App aussehen könnte. Das heißt, eine Demokratisierung von Reichtum findet
absolute
statt.
Absolute Demokratisierung von Reichtum. Apple ist ein gutes Beispiel, um es nachvollziehbar zu machen. Viele Mitarbeiter, die früh Aktien entgegen verlässlicher Aussichten gekauft haben, sind ganz viele Millionäre geworden. Ja. Normale, einfache Mitarbeiter, von der Sekretärin über andere Berufe, andere haben natürlich mehr. Insofern, heute kann ein junges Mädchen mit 17, 18, 19 Jahren eine Technologie entwickeln, die vielleicht sogar Apple irgendwann gefährlich wird. Ja. Und kann sie nach ein, zwei Jahren, Zuckerberg für mich immer noch das bekannteste Beispiel, er hat was entwickelt, zwei, drei Jahre später hat man ihm 170 Millionen dafür geboten. Er war klug genug, es nicht zu verkaufen, ja, oder selber dran zu bleiben. Also das ist möglich.
Und ist Multimilliardär geworden. Herr Professor Druin, ich bedanke mich. Wir sind heute Morgen reicher geworden, an Erkenntnis reicher. Und das ist ja der Beginn, womöglich, von allem anderen. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Sanieren oder neu bauen, das sei eine Entscheidung, die viele Wohnungsunternehmen momentan treffen müssen, sagt NRW-Bauministerin Ina Schachenbach von der CDU. Viele würden die Modernisierung wählen und das, obwohl doch dringend mehr Wohnraum, und zwar neuer Wohnraum, gebraucht wird. Was Ina Scharenbach dagegen unternehmen möchte, dass so wenig gebaut und stattdessen lieber modernisiert wird, das hat meine Kollegin Laura Block aus dem Hauptstadtteam mit ihr besprochen. Hören wir doch mal rein.
Frau Scharenbach, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind auf der Pioneer One hier in Berlin.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Frau Scharenbach, letzte Woche war ja der Wohnungsbautag. Da gab es neue Zahlen, wobei die Zahlen ja auch eigentlich gar nicht so neu sind. Sie haben nochmal dargelegt, wie dramatisch die Lage am deutschen Wohnungsmarkt ist. Nordrhein-Westfalen ist da ja nicht ausgenommen. Können Sie einmal für uns schildern, wie das bei Ihnen in Nordrhein-Westfalen aussieht?
In der Tat, Sie haben es gerade schon gesagt, also auch in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich ein Rückgang an Baugenehmigungen ab. Seit Ende 2022, muss man sagen. Und insofern all das, was jetzt nicht genehmigt wird, kommt auch nicht in den Bau. Wir versuchen mit der öffentlichen Wohnraumförderung gegenzusteuern. Das ist auch für 2023 ganz gut gelungen. 11.854 Wohneinheiten, 2,1 Milliarden Fördervolumen. Aber wir können eben auch nicht alles, was hier in Berlin zerstört wird, letztendlich über Nordrhein-Westfalen dann auffangen. Und das ist jetzt die große Herausforderung.
Viele große Unternehmen haben ja angekündigt, zum Beispiel wie Vonovia, wir hören auf zu bauen. Wir werden in 2023 keine neue Baustelle aufmachen. Merken Sie das auch in Nordrhein-Westfalen? Da ist ja gerade Vonovia, ist da ja ein großer Bestandshalter. Und wenn die dann sagen, so, wir bauen jetzt nicht mehr, dann hat das wahrscheinlich auch Auswirkungen.
Ja, also Vonovia ist die Spitze des Eisbergs, muss man sagen. Also wir haben ja ganz viele kommunale, kirchliche, genossenschaftliche Wohnungsgesellschaften auch. So, und im Besonderen vor dem Hintergrund des Heizungsgesetzes der Ampel haben jetzt eben viele echt eine Prioritätensetzung vorgenommen und haben gesagt, na, wir haben jetzt gesetzliche Fristen, bis wann wir die Bestände modernisieren müssen. Und auch die Wohnungsgesellschaften können den Euro nur einmal ausgeben. So, und dann entscheiden die sich für die Modernisierung statt für den Neubau, weil sie da klare gesetzliche Fristen haben. Und das schlägt dann natürlich nochmal doppelt rein in diese Frage von Wirtschaftlichkeiten und auch Umsetzbarkeiten von Bundesgesetzen.
Also lieber sanieren und die Wohnung in den Bestand auf Vordermann bringen, statt neu zu bauen.
Das ist heute die vielfältige Entscheidung von Wohnungsgesellschaften.
Aber gegen Sanieren ist ja jetzt erstmal nichts einzuwenden.
Absolut. Natürlich muss saniert werden. Die Frage ist immer, wie sinnvoll ist das, was man gesetzlich tun soll? Wie wirtschaftlich ist das? Wie nachhaltig ist das? Also mehr als CO2-Einsparung. Und die dritte Dimension ist die Bezahlbarkeit. Und das muss man alles übereinander kriegen.
Höre ich da Kritik raus?
Ja, eindeutig. Eindeutig, weil
Sie sind nicht einverstanden mit dem Heizungsgesetz, so wie es besteht.
Nein, das Heizungsgesetz der Ampel war aus mehrerlei Gründen aus meiner Sicht wirklich ein Fanal. Also zum einen war es so in der gesamten politischen Debatte 2023 eigentlich so, dass es Teil des Problems auch in der jetzigen gesellschaftlichen Entwicklung abbildet, weil viele das als absoluten politischen Übergriff empfinden und sich eben auch mit der Frage auseinandersetzen, wie schafft man das eigentlich? Ja? So, und die Bundesregierung hat mit dem Heizungsgesetz, was sie jetzt auf den Weg gebracht hat, die Priorität klar auf das Thema CO2-Einsparung gelegt, aber hat eben diese anderen zwei Dimensionen, Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite, Bezahlbarkeit für viele Menschen auf der anderen Seite, völlig außer Acht gelassen. Und damit hat sie eigentlich zum Teil des Problems erheblich beigetragen.
Die nächste Bundestagswahl steht ja an. Glauben Sie, dass sollte die CDU dann eine Regierung bilden, wird dann das Gesetz nochmal angefasst?
Ja.
Und abgeschafft?
Da gehe ich von aus.
Noch eine letzte Frage zum Schluss. Sie sind im CDU-Präsidium, sind natürlich aber auch Bauministerin in NRW. Ich habe so ein bisschen in meinem Kopf, stehen Sie so zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite natürlich enge Zusammenarbeit mit Friedrich Merz, auf der anderen Seite mit Hendrik Wüst. Wie blicken Sie eigentlich auf die anstehende Bundestagswahl? Ist ja nicht mehr so lange.
Nein, lange ist es in der Tat nicht mehr. Wahl ist mal wieder gut, muss man sagen, an dieser Stelle. Und ich finde nur, dass die Bundesrepublik Deutschland gerade vor solchen großen Herausforderungen steht, die teilweise auch politisch mitverursacht sind, dass wir als Christdemokratie gut daran tun, Lösungen zu entwickeln, die wir in politischen Wettbewerb stellen.
Würden Sie Hendrik Wüst vermissen in Nordrhein-Westfalen?
Immer alle vermissen, das ist ja logisch so. Aber das Entscheidende ist jetzt eben, die Leute wollen, dass die Politik wieder versteht, dass sie sich um Lösungen kümmert. So, und weniger um Personalfragen. Die werden wir zu gegebener Zeit dann beraten.
Also Sie möchten sich jetzt noch nicht festlegen, ob Hendrik Wüst oder Friedrich Merz?
Ach, es wird viel passieren, aber das, was die Herausforderung jetzt ist, ist Lösungen zu entwickeln und im politischen Wettbewerb zu stellen, damit Menschen sich eine Meinung bilden können, dass Christdemokratie eine gute Wahl ist.
Frau Scharrenbach, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit und schön, dass Sie hier waren in Berlin.
Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat eine der größten Banken dieser Welt die Bücher aufgemacht und Anne Schwedt hat mal mit reingeschaut. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hi, Gabor.
Goldman Sachs hat neue Zahlen präsentiert, Anne. Wie läuft es für die Investmentbank aus New York?
Echt gut tatsächlich. Da ist im vergangenen Quartal vor allem der Investmentbanking-Bereich super gelaufen. Der Gewinn konnte um 28% gesteigert werden. Das war dadurch der beste Gewinn pro Aktie seit dem dritten Quartal in 2021. Goldman Sachs hatte zuletzt ja einige der großen Übernahmen und Fusionen als Berater begleitet. Zum Beispiel bei der Übernahme des Ölkonzerns Pioneer Natural durch ExxonMobil war Goldman Sachs beteiligt. Und was den Bereich betrifft, sind die Aussichten auch echt gut. Die Bank rechnet mit weiteren Übernahmen in diesem Jahr. Den Vorteil, den Goldman Sachs ja auch hat, ist, dass die Bank sich aus dem Verbrauchergeschäft zurückgezogen hat und da jetzt auch einige Risiken nicht mehr hat, die andere Banken ja nach wie vor haben. Die Goldman Sachs Aktie schloss deshalb auch mit einem guten Plus von 2,9%.
An und dann lass uns noch einen Blick auf die Weltlage werfen. Hat der Konflikt zwischen Israel und dem Iran an der Wall Street irgendeinen Einfluss auf die Märkte gehabt?
Ja, das hat auf jeden Fall echt viel Unsicherheit in den Markt gebracht. Gestern gab es echt eine regelrechte Achterbahnfahrt an der Wall Street. Es gibt einfach so viele offene Fragen und Unsicherheiten, wie es da jetzt weitergeht. Natürlich will keiner, dass die Lage eskaliert. Es könnte dann deutliche Auswirkungen auf die Rohstoffmärkte haben und auch zu einem Abverkauf bei den Aktien führen. Die Anleger schauen also ganz genau auf die aktuellen Entwicklungen im Nahostkrieg. Aktuell ist die größere Baustelle an der Wall Street aber einzupreisen, dass es jetzt wahrscheinlich erstmal keine Zinssenkungen geben wird. Trotzdem gab es aber auch was Positives. Die Einzelhandelsdaten fielen gut aus und auch die Zahlen, wie gerade schon erwähnt, von Goldman Sachs sorgten für positive Stimmung. Zum Schluss stand aber ein Minus von 0,7% beim Dow Jones. An der Nasdaq ging es um 1,8% nach unten und der S&P 500 verlor 1,2%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass man den wohl teuersten Sonnenaufgang diesen Sommer in Griechenland beobachten kann. Wer in der Hauptstadt Athen Urlaub macht, der hat abgesehen von Sonne, Altstadt, Nationalmuseum meist noch ein wichtiges Ziel. Die Akropolis nämlich. Die Akropolis auf dem berühmten Burgberg von Athen. Wer möchte, kann dort eine Tour buchen. Diese werden von 8 Uhr morgens bis um 16.30 Uhr angeboten in Timeslots und jeweils in riesigen Gruppen. Deswegen wird es auf dem berühmten Burgberg manchmal auch ein wenig eng, woran sich natürlich einige der Touristen stören.
The Acropolis is like beautiful in itself. The wait definitely and the amount of people that are here was definitely a little bit overwhelming. You had to wait probably like 20 minutes at the top to just go and see something and there's a lot of people there kind of interrupting your view. So beautiful as it is, definitely was a bit overwhelming.
Durch die regulären Öffnungszeiten wird den Touristen der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang allerdings über der schönen Stadt vorenthalten. Wer sich also beispielsweise eine exklusive Sunrise-Tour wünscht, bei der man außerhalb der Öffnungszeiten morgens mit einem privaten Tourguide auf das Gelände kann, der muss ziemlich was in der Tasche haben. Denn die Kulturbehörde der Stadt hat jetzt ein Angebot erstellt für die etwas dickeren Brieftaschen unter uns. Das Alleinsein auf der Akropolis hat seinen Preis, $5.000. Hoppla. Für die meisten Urlauber unbezahlbar. Die Akropolis ist andererseits aber doch das Symbol der Demokratie im antiken Griechenland. Demokratisches Preisgefüge sind diese $5.000 nun wahrlich nicht. Dieselbe Meinung hat auch die Vizepräsidentin des Archäologenverbandes von Athen. Sie sagt, das Nächste, was passiert, ist, dass die Leute dort oben Heiratsanträge machen und Champagner trinken. Wenn sie so viel Geld ausgegeben haben, werden sie sich berechtigt fühlen, auf der Akropolis zu tun, was sie möchten. Für die Leute, die also nicht mal eben $5.000 für eine Tour zur Akropolis übrig haben, für die heißt es demnächst:
Akropolis, adieu.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass selbst Legenden oft einen langen und auch einen steinigen Weg nach oben gehen müssen, so wie Henry Mancini beispielsweise. Man kennt ihn ja vor allem als Komponisten solch weltbekannter Melodien wie die vom Rosaroten Panther. Oder das Peter Gunn-Theme, auch eine Mancini-Komposition. Aber auch dieser Mann hat mal klein angefangen. Seinen ersten Vertrag mit dem Hollywood-Filmstudio Universal Pictures bekam der damals 28-jährige Henry im Jahr 1952. Naja, und da mussten die ersten Jahre fast ausschließlich Musik für B-Movies komponiert werden, vor allem für Horrorfilme beispielsweise, Der Schrecken des Amazonas. Seine Fließbandarbeit mit einem Komponistenteam für diese Art von Film wurde so gering geschätzt, dass er nicht einmal im Abspann mehr auftaucht. Das sollte sich dann aber bald ändern. Und zwar, als man ihm anbot, die Arrangements für den Film The Glenn Miller Story mit James Stewart in der Hauptrolle zu schreiben. Rückblickend kein Wunder, dass die Wahl auf ihn fiel, denn er war ja selbst mal knapp ein Jahr als Pianist Mitglied dieser legendären Big Band. Mit Mit dem Soundtrack für diesen Film setzte er das erste Ausrufezeichen in Hollywood. Nicht nur, dass er wahnsinnig erfolgreich an der Kinokasse war, Mancini wurde dafür, gerade mal 30 Jahre alt, erstmals für einen Oscar nominiert. 4-mal sollte er ihn insgesamt in seiner dann allmählich doch Fahrt aufnehmenden Karriere mit nach Hause nehmen. Vor allem die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Blake Edwards erwies sich als äußerst fruchtbar. Für beide, würde ich sagen. Für Frühstück bei Tiffany gewann er direkt 2 Oscars. Für die beste Filmmusik und für den besten Filmsong, Moon River. Heute wäre Henry Mancini, diese Legende der Filmmusik, 100 Jahre alt geworden. Daran wollen wir heute Morgen erinnern. Und daran, dass es in Hollywood auch ein Leben ohne Skandale gibt. Oder zumindest mal damals gab. Mancini war nur ein einziges Mal verheiratet. Wo gibt's das heute, bitteschön? Und das über 50 Jahre lang. Aus der Ehe mit Jeannie, einer Sängerin aus der Glenn Miller Band, entstammen 3 Kinder. Und seine Tochter Monica Mancini ist übrigens ebenfalls Sängerin geworden. Von ihr hören wir heute Morgen. Und wir hören die vielleicht berühmteste Komposition ihres Vaters. Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. I'm crossing you in style. Someday, old dream maker, you. Ooh. Mm-hmm.